Lust auf etwas Besonderes diesen Winter? Wie wär's mit unserem cremigen Eierlikör, verfeinert mit Orange und Nougat? Hergestellt aus regionalem Korn von Ähre, Bio-Eiern und einem Hauch Bourbon-Vanille. Perfekt als Geschenk oder einfach zum Genießen. Hol dir jetzt deine Flasche in der limitierten Sonderedition. Erhältlich in der Geschäftsstelle des Hamburger Abendblatts und online unter shop.abendblatt.de. Das Hamburger Abendblatt und Ähre Korn wünschen dir eine gemütliche und genussvolle Winterzeit.
Andrea Nahles, also mehr Sozialdemokratie als Andrea Nahles, geht nicht. Klammer auf, Andrea Nahles war Vorsitzende der Jusos, als Rudolf Scharping 1995 von Oskar Lafontaine hingerichtet wurde und stand in der ersten Reihe und klatschte. Also die Jusos sind ja auch immer so per Definition erstmal unangepasst, ja, und die hat die Meuchelei damals an Scharping bejubelt, um dann Jahre später selber Meuchelopfer zu werden. Also Vorsicht mit Jubelschreien, wenn man SPD-Vorsitzende ist.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der wöchentliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Guten Morgen an diesem Sonnabend. Ich hoffe, Sie sind gut ins Wochenende gestartet. Wir haben gleich eine Institution am Wickel, die eng unter anderem mit folgenden Namen verbunden ist. Björn Engholm, Hans-Jochen Vogel, Matthias Platzek. Richtig, ich spreche von der SPD. Klar, es gibt natürlich noch größere Persönlichkeiten, die für die SPD stehen. Helmut Schmidt und Willy Brandt. Heute heißen die handelnden Personen Rolf Mützenich, Lars Klingbeil, Saskia Esken und Olaf Scholz. Was ist das eigentlich für eine Partei, die ihre Chefs in schöner Regelmäßigkeit demontiert oder aber zumindest den Eindruck erweckt, ihre Chefs am liebsten zum Teufel jagen zu wollen? Wir versuchen, diesem Hang zur Selbstzerstörung mal auf den Grund zu gehen. Und das machen wir mit einem der besten deutschen Politikjournalisten, die dieses Land zu bieten hat, mit Hajo Schumacher. Guten Morgen, Hajo.
Hallo, lieber Marcel.
Ich hatte vor ein paar Tagen einen ziemlich ausführlichen Artikel von dir gelesen, erschienen unter anderem im Hamburger Abendblatt. Überschrift: SPD, die Drama Queen der deutschen Politik. Und jetzt sag mal, wie bist du auf diesen Titel gekommen?
Ich gestehe, dass die im Zusammenspiel mit dem unglaublich kreativen Leiter der Zentralredaktion hier in Berlin, Jörg Voss, entstanden ist. Der konnte, wann war denn das? Irgendwann vergangene Woche hatte er gerade keine Zeit, weil das war eine Preisverleihung in Hamburg bei euch, glaube ich, wo er unbedingt hin musste.
Ja.
Da muss man natürlich Prioritäten setzen und hat mir dann den Auftrag erteilt, schreib doch mal was über die SPD. Und irgendwie der Begriff Drama, Drama Queen ergab sich irgendwie so zwischen uns. Ich finde das aber auch wirklich total naheliegend, weil, ich meine, du bist ja noch ein junger Hüpfer, aber so ältere Herrschaften wie ich saß tatsächlich 1995, ich glaube es war im September oder später, saß ich in Mannheim in einer Veranstaltungshalle direkt neben Rudolf Scharping. Und Rudolf Scharping saß ganz alleine in diesem großen Saal. Und vorne auf der Bühne hatte gerade eben unter dem Jubel von hunderten Genossinnen und Genossen Oskar Lafontaine eine flammende Rede gehalten. Und das muss man mal sagen, das konnte Lafontaine in seinen besten Zeiten. Mit der er den damaligen Parteivorsitzenden und ja auch 94er Kanzlerkandidaten gegen Helmut Kohl mal ebenso weggeputscht hat.
Ja. Und das ist genau der Einstieg, worüber ich mit dir als erstes reden wollte. Und wir werden Lafontaine auch gleich mal hören, wenn du damit einverstanden bist, weil das sagt ganz viel über die SPD beziehungsweise vielleicht auch über Politik im Allgemeinen an. Also wir sind im Jahr 1995 und so geht's ja bei dir in dem Artikel los. Und jetzt zitiere ich dich einmal. Im Jahr zuvor hatte Scharping die Bundestagswahl gegen Helmut Kohl zwar verloren, aber sportliche 36% geholt. 36%, was für ein Wahnsinn heutzutage. Ach ja, eigentlich wollte Gerhard Schröder 1994 Kanzlerkandidat werden, aber das hatte die Partei trickreich verhindert. Und da sind wir schon mittendrin. Trickreich. Wie hat die Partei damals Schröder verhindert?
Naja, es sollte ja ursprünglich so eine Stichwahl geben, Scharping oder Schröder. Also wir erinnern uns, die Älteren, Schröder scharrte ja so von Niedersachsen aus schon deutlich hörbar mit den Hufen. Also ein bisschen so wie Söder, weißt du? Also dem Quoll, ich will ins Kanzleramt, ja. Quoll ihm so aus jeder Pore. Das war ja auch die Zeit, wo er so mit beiden Händen so rüttelte am ja. Gitter damals am Bonner Kanzleramt. Also das war relativ unverstellt. So, und dann haben die, die Schröder nicht wollten, ne, Genosse der Bosse und so weiter, die haben dann eine dritte Frau aufgeboten, eine Kandidatin, um quasi das Feld der Abstimmenden zu spalten. Und am Ende war dann Rudolf Scharping derjenige, der gewonnen hat. Und das war halt einfach so ein Klassiker, ne? Die SPD ist eine Erregungsgemeinschaft und sehr gefühlig. Und man kann sie so, naja, so mit den alten Hits von Solidarität und so kann man sie wahnsinnig gut emotionalisieren. Und so Menschen wie Müntefering oder so, die knorzen da ja auch so vor sich hin und stehen so ein bisschen dafür. Aber das ist das, was ich bei der SPD problematisch finde. Immer wenn du eigentlich die Reihen schließen solltest, dann reißen sie die erstmal ordentlich auf. Und das haben wir ja mit Scholz-Pistorius geradezu mustergültig erlebt. Und das Interessante ist, deswegen auch Drama-Queen der deutschen Politik, es hat Methode. Ja, frag nach bei Martin Schulz, bei Sigmar Gabriel, bei Kurt Beck,
die Liste ist endlos.
Bei Olaf Scholz, bei Gerhard Schröder selbst, ja, die wurden alle mehr oder weniger, ich sag mal, würdelos vom Hof gejagt. Man fühlte sich schon fast ein bisschen so wie in den deutschen Medien und ja, darüber habe ich dann so ein bisschen geschrieben.
Ja. Und diese Situation. Ja, aber Hajo, diese Situation, ich würde das gerne noch mal ein bisschen als Exemplar nehmen. Ich komme auch gleich noch mal auf Andrea Nahles zu sprechen, aber erst noch mal Geschichte mit Rudolf Scharping. Weil stolze 36% geholt gegen Helmut Kohl, aber trotzdem alle unzufrieden. Darf ich den Vergleich einmal ziehen? Es gab ja auch Zeiten beim HSV, da hat man den Trainer gefeuert, als man in der ersten Bundesliga nur auf Platz 4 stand. Also ich meine, das muss man sich ja einfach noch mal im Vergleich zu heute vorstellen. Ich glaube, das heißt Neudeutsch Erwartungsmanagement. Aber das sind ja unvorstellbare Zeiten gewesen bei 36% der SPD zu sagen, das ist aber totaler Mist, was du da gemacht hast.
Ja, vor allen Dingen, das ist ja nochmal spannender, weil ne, wir befinden uns in der letzten Legislaturperiode Helmut Kohl und es geht jetzt darum, also 94 war Helmut Kohl eigentlich schon so, ich sag mal, schlagbar. Und Gerhard Schröder ist, glaube ich, bis heute davon überzeugt, wenn er und nicht Rudolf Scharping angetreten wären, dann wäre er schon 94 Kanzler geworden. Aber gut, so, das heißt, die Partei musste ja einfach erstmal überlegen, wer hat 98 die besten Chancen gegen Kohl. So, und dann haben sie sich für Lafontaine entschieden. Merkwürdigerweise ist ja 3 Jahre später Schröder Kanzlerkandidat und Kanzler geworden. Das zeigt auch da, es war so ein freies Spiel der Kräfte. Ne? Also die Partei hat sich da so ein bisschen freiwillig auch aus ihrer Abstimmungsmacht verabschiedet. Und am Ende war es ja ein Deal zwischen Schröder und Lafontaine, der dazu geführt hat, dass Schröder Kanzler geworden ist. Das war ja irgendwie, wie war denn das noch, so ein Zahlenspiel, so Lafontaine hat gesagt, boah, wenn der über 40% holt in Niedersachsen, dann ist er Kanzlerkandidat und Gerhard Schröder holte, glaube ich, 44%. Da hat Maschi, glaube ich, noch, also hier Carsten Maschmeyer, unser super seriöser Unternehmensberater, Carsten Maschmeyer hat ja noch plakatiert oder Anzeigen gekauft, ein Niedersachse muss Kanzler werden und also alles so Dinge, die heute, glaube ich, etwas härter skandalisiert worden wären, als es damals der Fall war. Maschi wurde dann ja mit ganz vielen Riester-Verträgen belohnt. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Aber Hajo, diese Situation, also ich will jetzt nicht behaupten, dass ich Mitleid mit Politikern habe per se, weil das ist, glaube ich, in der Job-Description drin, dass das manchmal hat man es denn aber doch. Und wenn ich zurückdenke, und daran musste ich sofort, ich glaube, das Foto war auch im Abendblatt, denken an diesen Moment, als Scharping da so ganz allein nach seiner Abstimmungsniederlage auf dem Partei, einer der brutalsten Momente, glaube ich, in der deutschen Politik. Und Scharping verliert diese Kampfabstimmung, was ja vorher auch ein Ding war, dass Lafontaine halt angetreten ist, auch eine ungewöhnliche Situation. Und dann, Hajo, das müssen wir uns einmal anhören, dann sagt Lafontaine Folgendes.
Ich weiß, dass ich darauf angewiesen bin, dass alle hier vorne mich unterstützen. Und ich weiß, dass ich darauf angewiesen bin, dass Rudolf Scharping mit mir so zusammenarbeitet, wie ich versucht habe, in den letzten Jahren mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich bitte.
Und dieser Moment, dass dich die eigenen Parteimitglieder auslachen, weil sie wissen, dass das, was du da sagst, einfach Bullshit ist. Das ist doch unfassbar.
Ich setze nur einen drauf. Für den Scharping-Wahlkampf gab es einen legendären Werbefilm. Du erinnerst dich vielleicht, die Troika. Scharping, Schröder und Lafontaine wollten diesen Eindruck zerstreuen, dass nur ein Blatt Papier zwischen die drei passe, obwohl sie natürlich alle Kanzler werden wollten. Und dann gab es so einen süßlichen Film, irgendwo hier, auf der Museumsinsel, da gibt es einen Säulengang und da sind die drei dann so zwischen den Säulen so durchgekreuzt. Ja. Und wenn du den weiteren Verlauf der Geschichte kennst, dann wird das alles zu so einer unfassbaren Realsatire. Aber auf der anderen Seite wundert man sich natürlich auch, was sich die Genossinnen und Genossen, die Mitglieder auch so gefallen lassen. Und das ist ja das, was ich mit Drama Queen meine. Die SPD ist dann auch so eine Erregungsgemeinschaft, die sich dann von so einem Einpeitscher wie Lafontaine vorne drauf lassen, die sich halt besoffen machen. Oder Martin Schulz, wir erinnern uns an den Schulz-Zug. Ja? Niemand kannte ihn so richtig, weil er in Europa halt, da war er halt die meiste Zeit und man wusste zwar, der existiert, aber so ganz genau war er in der deutschen Politik ja noch nicht bekannt. Und dann erst die totale Begeisterung und wenig später, jetzt ist Martin Schulz halt irgendwo hin im Bundestag und bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und da ist die Union im Vergleich einfach eine sehr viel gehorsamere Partei. Also die sind sehr viel konservativer auch im Sinne von, wenn die einen Anführer haben, dann werden erstmal die Hacken zusammengeknallt und man folgt. Also allein die Tatsache, dass sie sich 16 Jahre lang Angela Merkel als Parteiführerin haben gefallen lassen, die alten weißen katholischen Männer, zeigt ja, dass da ein bisschen mehr Disziplin im Laden ist. Angela Merkel wäre in der SPD nach wenigen Jahren geschreddert worden.
Ja, du hast, ich zitiere dich gern nochmal, weil ich das so bezeichnend finde. Du hast ja auch ein Ego. Kaum ist wirklich Geschlossenheit gefragt, verweigern die Genossen die Gefolgschaft. Heiße Herzen statt pragmatischer Machtschleue. Bei der Union ist es meistens andersherum. Aber das ist schon verrückt, wie unterschiedlich diese Parteien ticken. Es hat ja auch was mit Hierarchieglauben zu tun.
So, und das ist natürlich auch der Kern der Sozialdemokratie, muss man ja auch mal sagen, ist ja am Ende Protest. Also am Ende ist es ja die Stimme, ganz klassisch gesehen, der Arbeiter, der etwas rechtloseren Menschen gegen das böse Kapital, den ausbeuterischen Unternehmer. Das heißt, eigentlich ist die SPD von ihrem Wesen, von ihrer DNA, von ihrer Vergangenheit, von ihrer Tradition her eine Dagegenpartei, eine Die-da-oben-Partei. Also Anführer sind ihr immer schon irgendwie ein bisschen suspekt. Es ist eine Protestpartei und keine Bestätigungspartei. Das macht sie ja auch aus. Ich meine, die Sozialdemokratie stand immer auf der richtigen Seite der Geschichte. Als einzige Partei, da gab es andere, die in den braunen Jahren deutlich weniger sperriger waren. Also das hat ja auch einen Wert, diese Haltung. Es macht das ist nur unglaublich schwer, diesen Laden zu führen.
Ja, und da gehen wir einmal ins Jahr 2019, weil das Setting ist da anders, aber am Ende ist es wieder mal ein brutal herbeigeführter Abgang. Der Name ist halt ein anderer und es war auch eine Frau, die es getroffen hat, Andrea Nahles. Was hatte die arme Frau denn verbrochen?
Also erstens mal die Tatsache, dass sie Frau ist, ist auch in der solidarischen SPD nicht unbedingt erstmal hilfreich. Sie hatte dann ja, erinnern uns wir uns vielleicht ein bisschen dran, so den einen oder anderen Auftritt, wo Leute gesagt haben, das ist nicht so richtig angemessen, wenn sie dann, ich glaube, es war eine Bundestagsrede, da irgendwie das Bätschi und Pippi Langstrumpf singt und so weiter und so fort. Wie gesagt, kann man machen, trägt aber nicht unbedingt dazu bei, dass sich diese Hirschen dann da irgendwie ernster nehmen oder so. Der Gegenentwurf ist eben Angela Merkel, ne? Nicht so viel Badgy und nicht so viel singen und dafür die Jungs einfach kalt machen. und Andrea Nahles, also mehr Sozialdemokratie als Andrea Nahles geht nicht. Klammer auf, Andrea Nahles war Vorsitzende der Jusos, als Rudolf Scharping 1995 von Oskar Lafontaine hingerichtet wurde und stand in der ersten Reihe und klatschte. Also die Jusos sind ja auch immer so per Definition erstmal unangepasst, ja, und die hat die Meuchelei damals an Scharping bejubelt, um dann Jahre später selber Meuchelopfer zu werden. Also Vorsicht mit Jubelschreien, wenn man SPD-Vorsitzende ist. Was hat Andrea Nahles verbrochen? Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte man sie einfach ein bisschen länger im Amt lassen sollen. Aber das Problem war und ist, wie in vielen Parteien, es gibt dann natürlich auch Lager. Ne? Und es gibt dann meinetwegen, es gab damals das Sigmar-Gabriel-Lager und die fanden Andrea Nahles irgendwie komisch, ne? Und Sigmar Gabriel war ja ein bisschen so wirtschaftsorientierter, Andrea Nahles so ein bisschen arbeitnehmerorientierter, da gab es dann auch so Glaubensunterschiede. Ja, und jetzt ist ja Andrea Nahles Chefin der Bundesagentur für Arbeit. Ich habe sie neulich in Thüringen gesehen, als ich da unterwegs war. Da hatten die eine Sitzung und sie stieg aus einem großen schwarzen Auto aus und sah ganz fröhlich aus und sie machte nicht den Eindruck, als ob sie dringend zurück möchte auf diesen Posten.
Und dieser Rücktritt von Andrea Nahles damals war der ARD einen Brennpunkt wert und die damalige Leiterin des Hauptstadtstudios, Tina Hassel, kommentierte wie folgt.
Selten hat eine Partei so brutal mit ihrem Spitzenpersonal abgerechnet. Ex-Parteichef Sigmar Gabriel spricht sogar davon, die SPD müsse sich jetzt entgiften.
Sigmar Gabriel, entgiften.
Ja, das war halt so ein Spielchen, das waren dann eher so die Messerstechereien. Niemand hat jetzt so ganz richtig offen sie zum Rücktritt aufgefordert damals. Und sie wollte da, glaube ich, als, wie war denn das noch, als Fraktionschefin so eine vorgezogene Wiederwahl, einfach um dann auch ihre Kritiker, also diese ganzen hinterrücksen Messerwerfer quasi auch mal auf die Bühne zu holen. Mhm. Das ist ja auch so ein politisches Spiel, ne? Also wir sehen das jetzt gerade an der FDP, völlig andere Baustelle. Ja. Aber die Tatsache, dass da so ein vertrauliches Papier, dessen Echtheit ja von der FDP zentral bestätigt worden ist, dass also ein wirklich vertrauliches Papier aus dem innersten Machtzirkel durchgestochen wird, in diesem Fall an die Süddeutsche Zeitung, zeigt erstens mal, dass Medienkontrolle funktioniert. Herzlichen Glückwunsch den Kollegen von der SZ. Zeigt allerdings zweitens auch, dass es da ein Machtproblem gibt. Weil wenn ich eine Partei im Griff habe als Vorsitzender, dann passiert sowas nicht. Und wir hatten den Rücktritt von Wissing, also den Austritt von Wissing. Wir hatten die ersten Hinweise auf D-Day und jetzt nochmal den Beweis auf D-Day. Das zeigt Machterosion. Und das hast du in der SPD vergleichbar auch immer ganz häufig. Also Durchstechereien aus innersten Besprechungen, wo nur, ich weiß nicht was, 6 Augen dabei sind und. Das zeigt dir als Parteichef, Parteichefin, ach du Scheiße, Gefolgschaft schwindet. Und Macht ist ja sowas ganz Subtiles, ne? Heißt ja eigentlich, ich bin Vorsitzender und weil ich Vorsitzender bin, müssen mir die anderen gehorchen. Wenn das nicht mehr akzeptiert wird, dieses weil ich Vorsitzender bin, du hast ja keine wirklichen Sanktionsmittel. Du kannst ja deine Parteimitglieder ja nicht jetzt nach Sibirien schicken oder so. Also so eine Putin-Lösung, sondern am Ende bist du ja immer auf deren echte Zustimmung angewiesen in Wahlen. So, und wenn diese Gefolgschaft versagt wird, wie gesagt, Lindner ist ja jetzt zum Beispiel und bei Andrea Nahles war das halt auch, dass da so ganz viel hintenrum auch aus dem Willy Brandt-Haus, aus der Fraktion kam, so Leute, die halt die kleinen hässlichen Geschichten erzählen.
Ja, aber dann lass uns gleich einmal in die Gegenwart kommen. Wie bewertest du denn die Causa Scholz gegen Pistorius? Ist das ein ähnlicher Fall oder ist das, sagst du, na gut, das hätte in jeder Partei passieren können?
Jein, also wir haben ja dazu auch für Funke ein Podcast-Spezial. Ich rede ja einmal die Woche mit Frank Staus, der seit 30 Jahren Wahlkämpfe macht. Also der hat für Schröder Wahlkampf gemacht, für Klaus Wowereit, hier bei euch in Hamburg, für Olaf Scholz, jetzt auch für Peter Tschentscher, Malu Dreyer und so weiter. Also der hat ganz viele SPD-Wahlkämpfe gemacht und der erklärt, dass mit so einer, sozialdemokratischen Beklopptheit und also auch mit dieser Erregungsgemeinschaft, Dinge nicht zu Ende zu denken. Dass Boris Pistorius tolle Umfragewerte hat, ist ja überhaupt keine Frage. Die Frage ist nur, kannst du diese Umfragewerte jetzt so 1:1 auf einen Kanzlerkandidaten Pistorius übertragen? Funktioniert das nach innen, nach außen? Und was sind eigentlich die Konsequenzen? Also einfach mal so ein Ding zu Ende denken. Und jetzt, ohne dass ich weit ausführen will, aber stell dir einfach vor, die SPD hätte jetzt einen Kanzlerkandidaten Pistorius gekürt. Dann hätten wir trotzdem noch 3 Monate einen Bundeskanzler Olaf Scholz.
Ja.
Ja, weil erst Ende Februar gewählt wird. So, wir hätten also 3 Monate nicht eine Lame Duck im Regierungssitz, sondern eine Dead Duck. Weil wenn du Kanzler bist, der nicht Kandidat ist beim nächsten Mal, bist du so mausetot, natürlich auch nach außen. Am 20. Januar kommt Donald Trump ins Amt, Stand heute. So, und das Erste, was er tun wird, oder vielleicht das Zweite oder Dritte, es wird um diese Zölle gehen für europäische Produkte in die USA. Ne? Zölle hoch und so weiter und so fort. Wenn du einen Kanzler hast, der in 4 Wochen nicht mehr Kanzler ist, und zwar egal, was passiert, ne? Also Olaf Scholz, der nicht mehr Kanzlerkandidat ist, wäre tot. Wie soll der in Europa Dinge verhandeln, die weit darüber hinausreichen? Es wird noch, wenn Sie schlau sind, noch jetzt im Dezember oder aber spätestens im Januar, werden sich die wichtigen Menschen mit Ursula von der Leyen zusammenrotten in Brüssel und sich überlegen, wie begegnen wir diesen absehbaren Zollschranken. Das ganze Spiel kennen wir aus 2016, 2017. Da brauchst du einen in Europa als Anführer zusammen mit den Franzosen und vielleicht noch mit einigen anderen, mit Polen ganz wichtig, da brauchst du einen, der ein demokratisches Mandat hat und nicht eine Dead Duck. So, gleichzeitig hast du einen Verteidigungsminister, der Kanzlerkandidat ist, der sich um das sehr, sehr wichtige Thema Ukraine und so weiter gar nicht so richtig kümmern kann, weil der gar nicht mehr Verteidigungsminister ist, sondern ja jetzt Kanzlerkandidat. Du hast das Problem, dass Olaf Scholz jetzt, ob man ihn mag oder nicht, aber der ist in den Themen drin, der kennt die internationalen Akteure. Pistorius kennt die nur zum Teil, der kennt die anderen Verteidigungsminister, aber nicht unbedingt die Regierungschefs oder sowas. Das heißt, die SPD hätte sich in ein totales Durcheinander manövriert, weil natürlich auch das Verhältnis zwischen Scholz und Pistorius leicht angespannt gewesen wäre. Die Partei wäre gespalten in Team Scholz und Team Pistorius und Deutschland wäre de facto regierungsunfähig gewesen. Also einfach nicht operierbar, nicht steuerbar. Und das denkt sich natürlich keiner zu Ende. Und es ist doch auch nicht so, dass Pistorius jetzt automatisch da mit 40% Wahlergebnis ins Kanzleramt einmarschiert. Boris Pistorius ist, und das ist völlig in Ordnung, ist als Innenminister in Niedersachsen als relativ harter Hund innenpolitisch wahrgenommen worden. Jetzt wird er, Stichwort kriegstüchtig, als relativ entschlossener Verteidigungsminister wahrgenommen. Blöde Frage, nur mal unter uns. Sind das 2 Kernversprechen der Sozialdemokratie? Verteidigung, Rüstungsetat, Panzer kaufen?
Nee.
So, überhaupt nicht. Wo ist das Soziale? Wo ist dieser Wärmestrom? Und so weiter und so fort. Das heißt, Boris Pistorius wäre ein Kandidat gewesen, der vielleicht Erfolg gebracht hätte, vielleicht aber auch nicht. Also er wäre letztendlich ein Lotterielos gewesen. So, bei Olaf Scholz kannst du zumindest mal die Autorität des Amtes, und es kann ja durchaus sein, dass Ende Januar in Brüssel wirklich dicke Dinge beschlossen werden müssen, sowohl Richtung Ukraine als auch Richtung Trump. Und Olaf Scholz zählt natürlich darauf, dass er dann, in Frankreich ist ja gerade auch so ein Machtvakuum, dass er dann jetzt so als der starke Mann Europas wahrgenommen wird. Und mit Putin telefoniert er ja auch. Und das ist ja, sagen wir mal so strategisch gesehen, so ein bisschen die Ausrichtung von: Ach, na gut, er ist zwar eine ziemliche Schlaftablette, aber er macht das ja ganz ordentlich. So ein bisschen dieses Merkel-Argument.
Ja, kann ich nachvollziehen, weil du das gerade 2-mal, glaube ich, erwähnt hast, dieses bitte denk doch mal Sachen bis zum Ende. Also einmal generell bei der SPD und in dem Fall jetzt auch bei Pistorius. Da haben sie es ja vielleicht auch zu Ende gedacht, aber da geht es ja dann auch oft um politisches Handwerk. Und eine Frage, die ich wirklich nicht verstehe, warum war die SPD... Ich sag das jetzt mal so arrogant als Außenstehender, kann man ja immer so viel daherreden. Warum war die SPD nicht so schlau und hat Olaf Scholz am Abend des Ampelbruchs als Kanzlerkandidaten ausgerufen? Das hätte doch irgendjemand, der ein bisschen Instinkt hat, sagen müssen, weil der Kanzler umjubelt in der SPD-Bundesfraktion, haben wir alle gesehen. Was für Bilder, das war doch eine Monstergelegenheit. Warum haben die das nicht gemacht?
Das Das ist das eine. Die Frage ist berechtigt, kann ich dir nicht beantworten. Und es wäre unelegant gewesen, wenn Olaf Scholz sich selber ausruft.
Klar.
Dazu nur eine Anmerkung. Boris Pistorius ist ja auch nicht doof. Der hat ja in der Woche, das war da, als Olaf Scholz in Brasilien beim G7-Gipfel war, hat Pistorius ja so einen geheimnisvollen Halbsatz gesagt, so von wegen, ja, man soll nie sagen, ja, oder man soll nichts ausschließen.
Außer Papst.
Oder so. Genau. Das sind so Halbsätze, die uns irgendwie ziemlich egal sind, aber die Wirkung in die SPD rein ist natürlich verheerend oder beziehungsweise aufregend, weil ganz viele denken, er hat zwar immer gesagt, er steht treu hinter Scholz, aber vielleicht will er ja doch und vielleicht geht er ja was. Das heißt, er hat die Spekulationen nicht beendet, sondern er hat es absichtlich offen gelassen und so ein bisschen angeheizt. Warum macht man das? Weil man mal so die Stimmung testen will. Man will wissen, so was sagt Marcel Becker dazu? Was sagt Lars Haider dazu? Was sagen hier in Berlin die relevanten Stimmen dazu? Was kommt aus der Partei? Und da hat Pistorius natürlich auch so halb fair gespielt. Er hätte ja einfach nur, sagt Frank Staus, der war Kämpfer, er hätte einfach nur von Anfang an sagen müssen, pass mal auf Leute, die Debatte ist bescheuert. Wir beenden die hier. Olaf Scholz ist unser Kanzlerkandidat. Ich stehe hinter ihm und ich bin stolz und freue mich, dass ich mit meinen guten Umfragewerten für die SPD in den Wahlkampf ziehen darf. Das wäre ein klarer Satz gewesen. Stell dir doch nur einmal vor, stell's dir nur mal vor, Helmut Kohl oder Angela Merkel, da wäre irgendjemand aus der Partei, der bessere Umfragewerte gehabt hat als Kohl oder Merkel, wäre aufgestanden und hätte gesagt, ich will gegen den amtierenden Bundeskanzler Kohl oder die amtierende Bundeskanzlerin Merkel antreten bei der nächsten Bundestagswahl. Wie wir wissen, ist Loyalität nur ein Wort.
Ja.
Aber wir wissen auch, die Menschen da draußen wollen erstmal, bevor irgendwas mit Inhalten losgeht, wollen sie als allererstes mal Geschlossenheit.
Ja.
Und dass jetzt ausgerechnet Robert Habeck von den notorisch zerstrittenen oder sagen wir diskussionsfreudigen Grünen total 96% von den Grünen zu ihrem Anführer gewählt werden, dass also ausgerechnet die Chaospartei Grünen der SPD vormachen, wie Geschlossenheit geht, ist ja nochmal einer obendrauf.
Ja.
Und da muss man mal sagen, Hut ab, Robert Habeck, der muss in die Partei, in die Gremien, in die Fraktionen, in die Landesverbände reingewirkt haben und die Leute überzeugt haben.
Ja,
kann
absolut.
Man nur sagen, nicht schlecht.
Ja, Hajo,
trotz
aber
einer mäßigen Performance.
Ja, das stimmt natürlich, aber mäßige Performance, also da würde ich jetzt, das ist jetzt ein bisschen gemein, der Übergang, aber Olaf Scholz, finde ich, an einer Stelle muss ich ihm wirklich sagen, Hut ab, wie der das durchgehalten hat, und ich glaube, das wird man eines Tages auf einer Management-Tagung als Vorbild heranziehen. Also folgende Situation, Hajo, wir kennen sie alle, Olaf Scholz sitzt in Rio. In Deutschland wird heftig über ihn diskutiert, er kann kaum eingreifen, weil er ist in Rio. Da helfen auch nicht diese hastig arrangierten Interviews, alle in dem gleichen Hotelzimmer, sah ja auch ein bisschen komisch aus. Er fliegt zurück, im Flieger gibt er schon vor den Journalisten eine unfassbare Performance, selbstsicher bis zum Anschlag. Und dann kurz nach der Landung fegt er Pistorius vom Spielfeld und geht aus der Nummer als Sieger vor. Also ich fand das beeindruckend, egal wie man zu ihm steht, das musst du erstmal durchhalten.
So, und das ist ja die Strategie aus dem Kanzleramt, dass sie sagen, unseren Olaf kann so schnell nichts erschüttern. Ne? Also diese demonstrative Resilienz, so egal was da draußen wackelt, der Kapitän oder Steuermann hält Kurs. Das ist ja eine interessante Erzählung. Eine Erzählung, die weder Friedrich Merz noch Robert Habeck so in diesem Maße zu bieten haben. Und ich habe es ja gesagt, im Januar, Februar passieren in Brüssel, in Washington, vielleicht auch in Moskau, in Kiew passieren Dinge. Und was ist der Vorteil von Olaf Scholz gegenüber Friedrich Merz? Olaf Scholz steht auf der Bühne, der agiert da tatsächlich, der entscheidet über Milliarden hierher, dahin, Bündnisse und ich weiß nicht, was Friedrich Merz steht halt immer nur am Spielfeldrand und springt so auf und ab und will endlich eingewechselt werden, aber wird halt nicht, weil er noch bis zur Wahl warten muss. Und das ist ja genau das, was du gesagt hast, dieses ja unerschütterliche. was ja auch Angela Merkel durchaus zu ihren Wahlsiegen verholfen hat, ne? Diese gewisse Ruhe. Und was nicht zu unterschätzen ist, aktuell durch das, worüber wir ja schon kurz geredet haben, dass jetzt rausgekommen ist, dass die FDP sehr wohl und ziemlich heimtückisch diesen Ampelbruch geplant hat. Das zahlt natürlich auch auf das Scholz-Konto ein. Weil die Schuldfrage, so wer hat die Ampel eigentlich in die Luft gejagt? War das Scholz, weil er Lindner sowieso rauswerfen wollte? Oder aber hat die FDP das provoziert? Wird ja spätestens jetzt mit diesen Enthüllungen, ist die Schuldfrage ja geklärt. Das heißt, Olaf Scholz ist nicht Täter in der Ampel, sondern eher Opfer einer intriganten FDP. Das hilft ihm im Wahlkampf natürlich auch, zumindest in Teilen, wobei andere Leute jetzt, wie ich finde, nicht ganz zu Unrecht fragen, warum habt ihr die Liberalen nicht schon viel früher an die
gesetzt? Das ist natürlich eine berechtigte Frage, jetzt gerade auch bei den ganzen Enthüllungen, die da noch hochkommen und Schuldfrage ja oder nein. Aber was ich bei Scholz dann einfach nicht verstehe, ist, wir haben ja jetzt ihn auch, tatsächlich möchte ich mal ausdrücklich betonen, wir haben ihn beide ja sehr, sehr gelobt für einige Dinge gerade. Aber dann ist der Mann sich nicht zu blöd, ich entschuldige, dass ich das so drastisch formuliere, sowas hier zum Besten zu geben.
Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass wir gemeinsam innegehalten und uns jetzt aber entschlossen haben und geschlossen das erreichen wollen, was uns auch beim letzten Mal gelungen ist. Nämlich, dass die SPD von den Bürgern und Bürgern dieses Landes ein Votum bekommt, stärkste Partei zu werden.
Also das muss man erstmal hinlegen, zu sagen, wir haben innegehalten und überlegt.
Aber mein Lieber.
Das ist wirklich, ich weiß, warum er das sagt, aber ich glaube nicht, dass die Leute so dumm sind.
Aber das ist doch die einzige Möglichkeit, Scheiße als Gold zu verkaufen. Das ist doch der Klassiker, eine Partei streitet sich, was ja auch, entschuldige mal bitte, Debatten in einer Partei sind normal. Dafür sind Parteien da. Das sind ja auch so Problemlösungsinstanzen, runde Tische. Und dann sage ich natürlich als Kanzler nicht, ja, der Sauhaufen hat sich mal wieder in die Haare gekriegt. Sondern du sagst, ja, also wir sind nochmal in uns gegangen und es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass diese Entscheidung jetzt auch wirklich und dass wir alle Möglichkeiten durchgespielt haben und dankenswerterweise haben wir auch alle Personaloptionen durchgespielt. So, und er hat ja recht. Wir sind jetzt noch im November oder zumindest gerade mal so um den ersten Advent rum. Alles, was heute passiert, also auch was vor Weihnachten passiert, wird im Wahlkampf Januar, Februar absolut keine Rolle mehr spielen. Also jetzt mal in der SPD. Das FDP-Ding, das halt weiter.
Werden wir sehen.
Aber Weihnachten ist eine Zäsur. Die Leute haben keinen Bock auf Politik. Mhm. Nicht mal die Politiker haben Bock auf Politik. Ja, die standen da noch irgendwie vier Advents lang mit der Weihnachtsmütze. Standen sie da und haben Glühwein verteilt. Ja. Und die Leute sind nur achtlos dran vorbeigekriegt. Nein, dieser Wahlkampf fängt tatsächlich im neuen Jahr an.
Ja, okay, Hajo, so, aber.
Das heißt, es ist ganz gut, dass die sich jetzt streiten. Dann haben sie das erledigt. Sie haben alle mal kurz zusammengezuckt. Sie sehen ja auch an den Umfragen, dass das von den Leuten nicht besonders geschätzt wird. So, und jetzt geht es halt darum, in diesen letzten 6 Wochen richtig aufzudrehen.
Okay, Hajo, dann versuche ich es aber nochmal an einem anderen Punkt bei Scholz. Vielleicht bin ich da auch zu naiv. Also ich habe deinen dezenten Hinweis doch schon verstanden. Aber diese Fähigkeit, sich zu schütteln und einfach weiterzumachen, das habe ich verstanden. Das ist eine herausragende Eigenschaft von Olaf Scholz.
Ja.
Aber was ich halt seltsam finde, ist diese Macke auf Fragen nicht zu antworten, aber er antwortet, aber das hat mit der gestellten Frage nichts zu tun. Und lass mich dir bitte ein Beispiel vorführen aus der letzten Woche. Der Kanzler im Heute-Journal. Und Marietta Slomka konfrontiert ihn mit seinen schlechten Umfrageergebnissen und sagt, wie erklärt er sich das? Und dann kommt diese Antwort.
Ich habe die Regierung zustande gebracht mit 3 Koalitionspartnern, die sich nicht gesucht haben. Ich habe sie 3 Jahre lang geführt und immer wieder Entscheidungen möglich gemacht. Ich habe einen klaren Kurs gefahren in der Sache Ukraine, der die Sicherheit unseres Landes genauso im Blick hatte wie die notwendige Unterstützung des Landes, das angegriffen wurde. Und ich habe die Koalition beendet. Das gehört dazu. Und deshalb ist das natürlich etwas, was jetzt ganz zentral ist. Das, was wichtig ist für unser Land, was die Sozialdemokratische Partei vorzuschlagen hat, das, was ein sozialdemokratischer Kanzler, was ich vorhabe für Deutschland, das ist ja nicht das, was andere in dieser Regierung gemacht haben, sondern das ist ein Konzept mit einer klaren Perspektive für unsere Zukunft. und in der Alternative zu unseren politischen Wettbewerbern aus meiner Sicht auch das Richtige.
Ja, und da muss man doch irgendwann auch mal sagen, also das trägt doch definitiv zu seinen schlechten Werten bei. Die Leute sind nicht so dumm, wie er sie da verkauft. Also ich kann doch nicht, jemand fragt mich, sag mal, wie findest du das Wetter heute? Und ich sage, du, also mein Burger heute Mittag, der war ganz gut. Also es macht doch einfach keinen Sinn, immer so zu tun, als wenn man schlau ist. Das ist doch wirklich, glaubst du nicht, dass das ein Problem ist für unseren Kanzler?
Das ist doch das oberste Gebot, ob du in Interviews gehst oder in Talkshows oder in Bürgersprechstunden oder. Als allererst, oberste Regel ja. Heißt immer, du antwortest auf gar keinen Fall auf die gestellte Frage, sondern klopfst jetzt einfach mal drei Hauptsätze möglichst kommafrei raus mit der Botschaft, die du setzen willst. Ja. Und in dieser Antwort kannst du das einfach prototypisch sehen. Ich halte das nicht für gut, damit das klar ist.
Ja.
Ich glaube nur, wir sind da in so einer Falle, die wir uns selber aufgestellt haben, wir Medien. Also die Journalisten, und das ist, glaube ich, so ein bisschen so eine paradoxe Intervention. Wir haben uns die Politikerinnen und Politiker ja auch so erzogen. Wir sagen auf der einen Seite, wir wollen Klartext und klare Kante und auch mal ein deutliches Wort. In dem Moment, wo Politiker dann klare Kante und deutliches Wort, dann haben wir das alle schon in unseren Archiven liegen und holen das 2-3 Jahre später raus und sagen, ja, aber damals haben sie gesagt, vielleicht in einer ganz anderen Konstellation und so. So, also wenn du Politiker oder Politikerin wärst, was würdest du machen? Du würdest sagen, ey, wir sind doch nicht bekloppt, sondern wenn wir schon hier auf Sendezeit sind, Tagesthemen oder sonst wo vor ein paar Millionen Zuschauern, dann spielen wir das, was wir immer spielen. Insbesondere dann, wenn es live ist, dann hast du als Moderator, Moderatorin überhaupt keine Chance, weil ne, das geht ja ungeschnitten sofort raus und Politiker und Politiker wissen das. Antworten nicht auf die Frage, sondern sagen einfach das, was sie loswerden wollen. Das ist nicht schön, aber das ist nicht nur Schuld der Politiker, sondern da haben wir ordentlich mitgewirkt an diesem Verhalten.
Okay, verstanden. Das erklärt dann natürlich auch vielleicht, warum Leute wie Boris Pistorius oder Markus Söder so beliebt sind, aber sie werden halt nicht Kanzler.
Das ist das eine. Das zeigt ja auch, die Rhetorik wird ja immer wüster, je weiter du nach außen an die Ränder kommst. Ne? So, was weiß ich, ob das Björn Höcke ist oder Sarah Wagenknecht oder so, die können ordentlich auf die Tonne hauen, weil die sind Opposition. Die müssen, denen wird das alles nicht vorgerechnet, von denen wird das sogar erwartet. So, und jetzt gucken wir uns da einfach mal an. Angela Merkel war ja genauso ein Typus wie Olaf Scholz, auch niemand, keine Person, die jetzt so auf den Tisch gehauen hat. Und in Wirklichkeit scheinen die Deutschen diese ruhige, vielleicht sogar etwas pastorale oder beamtige oder langweilige Art und Weise zu mögen. Und ganz ehrlich, ich finde das auch nicht so schlimm. Stell dir mal vor, wir hätten 16 Söders im Bundesrat. Ja, es wäre eine schreckliche Vorstellung. Und jetzt guck dir mal bitte erfolgreiche Ministerpräsidenten an. Guck dir Stefan Weil in Niedersachsen an. Guck dir euren Tschentscher an. Aber auch hier der Kretschmann in Baden-Württemberg oder Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz oder Hendrik Wüst in NRW. Das sind oder hier Daniel Günther in Kiel. Das sind doch alles durchaus erfolgreiche und zum Teil durch Wahlen wiedergewählte, bestätigte Ministerpräsidentinnen. Und die sind doch alle so ein bisschen ja, ruhig.
Ja, da hast du recht,
Söder ist ja der Einzige, der da so den Klassenclown macht.
Aber ist auch Bayern. Meine,
das gehört ja auch irgendwie zur Arbeitsplatzbeschreibung des bayerischen Ministerpräsidenten dazu.
Okay, Hajo, wenn wir zum Schluss kommen, eine Sache hätte ich doch aber gern von dir dann nochmal erfahren, nämlich im Hinblick auf den Wahlkampf, der vor uns steht. Und ich komme nochmal mit einer Aussage von Scholz, die mich zumindest nachdenklich gemacht hat. Ich habe das Gefühl, es könnte sein, du wirst mich wahrscheinlich gleich wieder korrigieren, dass wir im Wahlkampf möglicherweise mit dem Begriff Angst zu tun haben auf verschiedenen Ebenen.
Und wie gefährlich dieser Krieg ist, das sehen wir alle an den jüngsten Eskalationen. Dass Putin jetzt auch eine Mittelstreckenrakete eingesetzt hat, um auf ukrainisches Territorium zu schießen. Furchtbar. Eine furchtbare Eskalation, genauso wie vorher die Nutzung von nordkoreanischen Soldaten, die jetzt in diesem Krieg eingesetzt werden und sterben für den imperialen Traum von Putin. Auch das ist ein Problem, das wir sehen müssen. Aber gerade wenn wir das erleben, bleibt es wichtig, dass wir einen klaren Kurs haben. Etwas, auf das sich alle verlassen können. Und deshalb bin ich sehr sicher, dass die Bürgerinnen und Bürger, die gerne demokratische Parteien wählen, genau wissen, welche dieser Parteien klar gesagt hat, dass Besonnenheit auch für sie gilt.
Also ich finde am Anfang dieser leicht populistische Touch furchtbar, furchtbar. Und dann am Ende, Leute, wählt mich, weil ich bin besonnen. Ist das so? Glaubst du, dass das der wie heißt es immer so schön, der Sound sein wird?
Also das ist zumindest ein Teil und da ist doch völlig klar, an wessen Adresse diese Ansprache gerichtet war. Und zwar an uns als Wahlvolk, aber in Wirklichkeit stand ja Friedrich Merz mit im Raum. Und das wird das Ergebnis, oder das wird zumindest in diesem Wahlkampf passieren, dass sich das alles am Ende auf die Frage zuspitzt, willst du Merz oder willst du Scholz? Robert Habeck wird das nicht mögen und das wäre eine Überraschung, wenn wir da so einen Dreikampf hinkriegen. Das wäre unüblich, weil am Ende ist es dann immer so die klassische Western-Situation. Ja. High Noon, staubige Dorfstraße, zwei Jungs mit der Knarre gegenüber. Entschuldigung jetzt für die kriegerische Zuspitzung, aber so ist es ja. Und am Ende hat doch Olaf Scholz mit diesem Statement einfach nur gesagt, Zitat Angela Merkel, Sie kennen mich. Also ich habe in diesem Ukraine-Krieg immer versucht, die Balance zu halten zwischen wir helfen denen, aber wir lassen nicht eskalieren. Und sorry, er hat ja recht. Es ist ja nicht so, dass dieser Regionalkonflikt da so eingefroren bleibt, sondern chinesische Drohnen, iranische Drohnen, nordkoreanische Soldaten, das gesamte Waffenarsenal der NATO auf der anderen Seite. Also das hat schon ein bisschen mehr als einen Regionalkonfliktcharakter. Und da stellt Olaf Scholz dann, wie ich finde, auch durchaus berechtigt die Frage, mit welchem Regierungschef würden Sie jetzt lieber in diese unsichere Situation gehen? Mit einem, der völlig gedankenlos jede Menge Taurus Marschflugkörper liefert oder einem, der sagt, mit mir keine Taurus, weil ich will keine Eskalation.
Ja. Ja.
Und das ist ja auch eine durchaus klare, ich sag mal, eine
das relativ ist
klare Entscheidung.
Genau. Da weiß ich wenig, da weiß ich zumindest, für mich ist, also das verstehe ich als Wähler. Das ist eine Ausnahme. Ich habe die Auswahl, entweder den oder den, weil die Positionen sind
das,
klar.
So, und das ist die Folie, auf der du im Prinzip jeden Scholz-Satz der nächsten 3 Monate kannst du da drauflegen.
Ja.
Ja, es wird immer am Ende die Frage stehen, ich oder der.
Ja.
Und Friedrich Merz übrigens wird genau dasselbe machen. Er wird sagen, wollt ihr diesen Waschlappen, der nicht mal eine Koalition zusammenhalten kann, und wollt ihr diesen Scholz, der euch vor 3 Jahren noch erzählt hat, es gibt jetzt ein grünes Wirtschaftswunder, das ist so wie damals in den 70er Jahren und so, wollt ihr den wirklich? Ne? Also das passiert ja spiegelbildlich auf beiden Seiten. Und
dann,
das nennt man Wahlkampf.
Ja, also viel zum Nachdenken, Harjo, auf jeden Fall zum Schluss. Jetzt tatsächlich zum Schluss, bitte, traust du dich eine Prognose aufzustellen? Ich könnte mir schon vorstellen, dass die SPD noch etwas aufholt, aber die Frage ist halt, wie viel?
Also die SPD holt auf, ich glaube, davon kann man ausgehen, weil das, was ich gerade geschildert, also erstens mal ist diese Pistorius-Debatte, das etwas zerstrittene oder unklare innerhalb der SPD, idealerweise, wenn ich jetzt deren Wahlkampfberater wäre, würde ich sagen, so Leute, jetzt haben wir den Boden erreicht, ja, schlimmer wird's nimmer und von hier aus bauen wir jetzt auf. Und das ist ja auch gar nicht so schlecht psychologisch. Ich glaube, dass die SPD als Erregungsgemeinschaft, hatten wir ja schon, viel, viel einfacher zu motivieren ist, wenn man sagt, boah, der liegt ganz weit vorne, dieser Merz. Da müssen wir jetzt alle zusammenhalten und den einholen. Das ist so eine, naja, so eine St. Pauli, ne, so eine Underdog-Geschichte und klassisch sozialdemokratisch. Ich glaube, es ist für Friedrich Merz viel, viel schwieriger, von vorne zu führen und da vorne zu bleiben, weil in dem Moment, wo du jetzt mal 2 Wochen nacheinander so 1-2 Pünktchen verlierst und dann vielleicht so unter diese magische, auch psychologisch 30, wichtige ja. Grenze von 30 fällst und so,
alle unruhig.
Dann kriegst du Fracksausen und deine Partei wird unruhig und dann werden auf einmal die Debatten losgehen und ich könnte mir vorstellen, dass insbesondere unser Lieblingsministerpräsident aus Bayern dann vielleicht auch noch extrem sachdienliche Anmerkungen hat, warum es eine Scheißidee war, diesen alten Sauerländer zu nominieren. Hättet ihr mich genommen, schon zum zweiten Mal, ne? Zum zweiten Mal hättet ihr Kanzler werden können und ihr werdet es nicht, weil ihr den armen Markus hier überseht. Also das sind ja alles so, ich sag mal, Prozesse, die wir aus 2021 noch kennen.
Ja, Hajo, und es kommt ja noch was hinzu.
Also Söder ist der beste Mann von Olaf Scholz.
Ja, und es kommt ja noch was hinzu. Scholz weiß ganz genau, er kann auch mit knapp 26% schon Bundeskanzler werden. Hat ja schon mal geklappt.
So. Und das ist im Prinzip die erste Bürgerpflicht oder die erste Sozialdemokratenpflicht. Friedrich Merz darf nicht die absolute Mehrheit erreichen. Beziehungsweise Schwarz-Gelb, also Union und FDP, dürfen nicht die Mehrheit erreichen. So, das ist das strategische Ziel. Die Frage ist halt, ob, wenn du so eine Konstellation kriegst, so Grün und Rot zusammen, mehr als Merz, und dann hat man vielleicht noch ein BSW und vielleicht gibt es da irgendwie wieder so eine komische Dreierkonstellation. Und das ist ja im Prinzip das, worauf Pistorius, und damit schließen wir jetzt den Kreis, zählen kann in dem Moment, wo Olaf Scholz gewinnt und nochmal Kanzler wird, wird Boris Pistorius garantiert einen herausgehobenen Posten bekommen. Oder er kann sich's aussuchen. Schon deswegen dafür, dass er keinen Ärger gemacht hat. Verliert Olaf Scholz, dann führt kein Weg an Boris Pistorius vorbei als Vizekanzler. In welcher Position auch immer. Das heißt, Boris Pistorius ist im Moment in einer ziemlichen Win-Win-Situation. Und Olaf Scholz muss liefern. Und es gibt ein goldenes Scholz-Gesetz, der hat angeblich, ich habe das nie kontrolliert, aber der hat angeblich noch nie einen Wahlkampf verloren. Was man gar nicht glauben mag. Aber insofern, also durch ist in diesem ganzen Spiel noch gar nichts.
Ja, und Hajo, wir treffen uns dann spätestens wieder, sollte die SPD verlieren, weil dann werden wir sicherlich beobachten können, wie bestimmte Personen wie Saskia Esken weggeputscht werden. Also spätestens dann treffen wir uns nochmal wieder.
Immer gern, mein Lieber.
Vielen, vielen Dank. Den Link zu deinem Artikel für alle Hörer habe ich nochmal in die Shownotes natürlich gepackt, weil der ist wirklich gut zum Nachlesen. Und ich wünsche dir und unseren Hörern ein tolles Wochenende und einen entspannten ersten Advent.
Toi, toi, toi. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.